17. März 1990. Der Politkünstler Klaus Stäck besucht seine Heimatstadt Bitterfeld.
Es gibt viele Anzeichen dafür, dass hier so eine Urmarktwirtschaft hier eingeführt werden soll. Wo man wirklich, also wenn einer der Till Necker oder was vom Bundesverband Industrie sagt, das wird das Billiglohnland bleiben, da weiß ich, was mit diesem Wort gemeint ist. Das auf gut Deutsch, ihr habt alle nichts zu melden. Und ihr müsst froh sein, dass er Arbeit kriegt. Und wir bestimmen und wir diktieren die Bedingungen. Und wenn er sagt, wir kommen nicht, wenn ihr das und das nicht macht, dann muss man wirklich sagen, dann bleib, wo der Pfeffer wächst. Das ist die richtige Antwort. Ich finde das Schlimmste, was ich hier erlebt habe, dass sie sich alle unter Wert verkaufen, wenn man schon mal in marktwirtschaftlichen Kategorien denken. Sie unterschätzen ihre Möglichkeit der Einflussnahme, die sie immer noch haben. Und die beste Drohung, die sie sowieso haben, da sind unsere Politiker, kommen da alle in Schlingern, egal wer das ist, wenn sie drohen zu kommen. Na, selbstverständlich. Wie ich in einem Fernsehfilm mal gesehen habe, Bitterfelder sagt einer, na, wenn das hier nicht anders wird, dann rückt er mal schön zusammen da drüben. Der hat genau die Schwachstelle erkannt. Das ist ein ungeheurer Trumpf, den sie haben. Das bewusst als Machtmittel einsetzen.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Langen Nacht, zweite Stunde mit Klaus Stäck, den ich nur kurz plakatiere als Plakatkünstler, Ihnen allen bekannt. Und er hat sich auch eigentlich schon sehr in Schwung geredet in der ersten Stunde. Herr Stäck, was man jetzt hörte aus Ihrem Heimatort Bitterfeld.
Aufwachsort,
ja genau. Das ist tatsächlich, ja, Hohn und Spott, aber auch Verbitterung, kann man so sagen. Verbitterung in Bitterfeld. Denn die Treuhand hat ja nun genau das gemacht, was nicht zu blühenden Landschaften, zumindest in den ersten zwei Jahrzehnten, geführt hat. Ist das für Sie eine Enttäuschung, dass der Westen sich sozusagen über dieses Beutegut hergemacht hat?
Ja, ich bin ja nun mal ein Republikflüchtling. Blick aber nicht mit irgendwelcher Verachtung oder was immer auf die nun vergangene Republik zurück, sondern ich habe auch immer Verbindung gehalten. Jede Chance habe ich genutzt, um mit Künstlern, Verwandten, Anverwandten. Ich habe einen Teil meiner Urlaube in der DDR nachher, als das ging, wieder verbracht. Erstmal schon, weil man da gar nicht telefonisch erreichbar war.
Sind Sie stets freundlich begrüßt worden?
Eigentlich ja. Doch, die Leute kannten noch meine Sachen gut. Die irgendwie konnten, die das Westfernsehen erreicht hat, die kannten meine Sachen alle. Ich habe auch sehr viel immer rübergeschickt. Jeder, der mich irgendwie anschrieb von dort, dem habe ich was zurückgeschickt. Also mir war das ganz, ganz wichtig. Und ich fand immer diese Heuchelei bei den 17. Juni-Reden so empörend. Immer wo die Brüder und Schwestern und die lieben Landsleute beschworen wurden. Und in Wahrheit wollten doch viele der Westdeutschen, also dass das immer so bleibt. Also die waren doch nicht erpicht darauf, dass es eine Vereinigung kommt, da machen wir uns doch gar nichts vor. Und wir sind dann immer mal als Gruppe zu diesen 17. Juni-Rednern gegangen, die wieder so gejammert hatten und so traurig waren über die Teilung. Wir sind Studenten, weiß ich damals noch, von Heidelberg. Wir möchten einen Studentenaustausch machen mit der Universität Leipzig. Das ist kompliziert, wir haben da schon Kontakte aufgenommen. Wir würden gern, dass Sie die Patenschaft übernehmen. Ja, was glauben Sie? Die Leute erschraken zutiefst. So sei das nicht gemeint. Und es war alles Schwindel. Mhm. Und was ich Adenauer auch, den großen Helden, der nun für die Westdeutschen der Größte ist, übernehme, ich glaube, er hat die Vereinigung nie gewollt. Und er unterlag dem Irrtum, dass das alles sozialdemokratische Gebiete waren. Und wenn die dazukämen, dann würden die am Ende noch alle SPD wählen. Dass das ein Irrtum war, hat sich in der Vereinigung nachher herausgestellt. Die waren auf einmal viel eifriger als ehemalige Blockpartei bei der CDU als bei der SPD.
Aber es gab bei der SPD auch viele Skeptiker damals. Natürlich. Also ich denke, Oskar Lafontaine, der sagt, die Währungsunion kommt viel zu früh. Ne?
Als Oskar Lafontaine noch Sozialdemokrat war, waren wir waren wir eng befreundet.
Ist das darüber zerbrochen?
Nicht darüber, nein. Also dass er dann austritt, gut, das ist ein freies Land. Jeder kann ein- und austreten, wo er möchte. Aber dass man dann zu einer anderen Truppe geht, die dann konkurriert mit der. Ich habe ihn immer verteidigt, als er auch angegriffen wurde. Und ich sage, Oskar, du bist katholisch. Du steckst viel mehr weg als wir Protestanten. Wir sind ja komisch, wir schleppen ja die Sünden und die Angriffe ein Leben lang mit rum.
Ja, die Katholen können beichten.
Ne? Ja, das war als Kind übrigens schon damals. Die können einfach da in die katholische Kirche, gibt so eine kleine in Bitterfeld, die gehen da einfach rein und beichten. Und wir müssen immer alles ein Leben lang mit rumschleppen. Nein, aber nochmal zurück, die Vereinigung war gut. Ich war übrigens immer einer, der für die Vereinigung, schon aus familiären Gründen, warum sollte ich gegen die für die Teilung sein, wenn meine Mutter in der DDR und meine Brüder dort lebten, bis einer wir dann raus, übrigens mit Hilfe von Egon Bahr, rausgeholt haben, als die Stasi ihn erpressen wollte.
Freigekauft?
Nein, nicht freigekauft, sondern es gab ihm, ja, als mein Bruder wirklich in den Fängen der Stasi war. Sie haben ihm gesagt, entweder er war in dem chemischen Betrieb Bitterfeld, sie haben da Produktionsschwierigkeiten gehabt, also so und so viele Jahre, oder sie arbeiten für uns. Ich hatte nämlich in leichtsinniger Weise immer mit zu den Veranstaltungen in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin mitgenommen. Und die haben das mitbekommen und sie hatten niemand dort, der für sie spionierte. Und sie haben ihnen dann erzählt, ja, sie könnte ein zweiter Richard Sorge sein und was alles. Und dann bin ich zu Egon Bahr gesagt, wir machen doch Ostpolitik, wenn das Hand und Fuß hat. Wie kriegen wir den raus?
Wann war das?
Das war 84. Und dann ist das irgendwie, ist der auf so eine Liste gekommen und dann raus. Und das macht alles verrückt. Wir müssen ein 10-Stunden-Programm demnächst machen hier.
Ja,
um diese Geschichte, wie der dann da rauskam, wie wir dann, mit welchen Komplikationen und das alles verbunden war. Also wirklich, meine Familie ist auf eine ganz, ja, fast extreme Weise geprägt von, ich sag mal, den deutschen Verhältnissen. Den Ostdeutschen, den Westdeutschen, den, auch des Dritten Reiches. Meine Großmutter war 9 Geschwister, kann sich vorstellen, diese ganzen Verästelungen da. Gibt es alles in diesem Spektrum. Und nochmal, Bitterfeld war jetzt für mich die härteste Schule auch, weil man musste sich behaupten oder man ging unter. Und ich war ein schwächliches Kind. Und ich habe mich damals auch sehr orientiert an einem evangelischen Pfarrer. Was noch? Der ist Pfarrer Murach, ein alter Ostpreußer. Und der hat immer gewettert, dass die Leute auch sagten, Herr Pfarrer, doch nicht so laut, nicht so laut, wir wissen das doch alles, Sie gefährden sich doch bloß, wir wollen Sie doch behalten. Stellen Sie mal vor, irgendwann werden Sie doch mal abgeholt hier oder was, wenn Sie immer so kritisieren. Und so.
Das erinnert ja sehr an das Dritte Reich und den
Münster, aber die Vergleiche sind immer, ich bin da sehr vorsichtig. Aber ich war zum Beispiel in der jungen Gemeinde in der DDR, das war nichts Gutes im Sinne der. Und meine Befreiung war, ich hatte mich beworben, also man war ja alles geregelt, 3 Berufswünsche sollte man abgeben, kurz vorm Abitur. Ich wollte Filmregisseur werden, haben sie gesagt. Also in der ganzen Republik wohl damals wären 2 genommen. Wieso glaubst du denn, dass du einer davon bist? Und ich habe gesagt, warum denn nicht? Also ein bisschen frech, selbstbewusst war ich schon immer. Dann war das zweite Architekt. Und da wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch nach Weimar gebeten. Und da gab es eine Situation, die dann doch für mich ausschlaggebend war. Ich saß in dem Vorzimmer, als der Bericht des FDJ-Sekretärs, die Beurteilung über mich vorgelesen wurde. Und das war so verheerend. Er hat beim Rüben verziehen so und so das und das gerufen. Am 17. Juni ist er einer der Ersten, der mit aus dem Fenster gestiegen ist, um auf die Binnengartenwiese zu gehen. Und. Das ging immer so weiter. Und da war mir klar, also das kannst du jetzt alles vergessen. Du kannst wieder gleich gehen oder du gehst da rein jetzt. Und du redest so, wie du reden möchtest. Und dann wurde mir vorgelegt von Picasso ein paar abstrakte Sachen.
Also Sie hatten subjektiv das Empfinden, nichts,
ich wusste, hier ist
nichts
vorbei.
Zu verlieren.
Nein,
zu haben.
Jetzt ist, das sind auch tolle Situationen.
Ja.
Das ist natürlich, nichts zu verlieren bedeutet Befreiung. Und dann wurde mir vorgelegt, diese Picasso-Abstrakte. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich finde es merkwürdig, wir schätzen alle den Picasso mit der Friedenstaube und das Plakat für die Weltjugendfestspiele. Und diese Sachen, die sollen wir eigentlich doch alle immer schlecht finden.
War das Guernica?
Guernica unter anderem, aber auch die Friedenstaube, die sie nicht mir vorgelegt haben, sondern ich sollte ja das schlecht finden. Und es war alles so Tests einfach. Dann ging es weiter. Welche Städte haben Sie denn, kennen Sie denn? Da habe ich gesagt, ja, ich war schon mal in Paris und in Brüssel. Das konnte man damals mit so einem Behelfspass von Düsseldorf, mit so einem Reiseunternehmen für wenig Geld nach Paris fahren.
Also Moskau durfte kam man, nicht vor.
Durfte man alles gar nicht, natürlich. Aber ich war so, dann wurden mir Stellwärterhäuschen vorgelegt. Ich wusste genau, das eine aus der DDR, das eine so. Da wissen Sie, das DDR sehr, sehr mickrig, sehr dokrig. Ich finde das andere besser. Also ich hatte mich nochmal, wie man so schön sagt, um Kopf und Kragen geredet. Aber das war ein wunderbarer Akt der Befreiung. Ich bin zurückgefahren und das ist es jetzt hier. Und dann kam ich zurück und mein besagter Rektor, den wir da schon ein paar Mal angesprochen haben, der sagte dann, ja, also es wäre ein bisschen zu spät, aber er könnte sich dafür einsetzen, dass ich eine Maurerlehre machen könne. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie sich meine Hände an. Ich habe großen Respekt vor dem Maurerberuf, großen Respekt. Aber ich werde sicher kein guter Maurer. Niemals. Und naja, dann packte man seine Sache, habe schnell einen Führerschein gemacht, mit Hängen und Würgen, in Köthen. Und dann stieg man in den Zug mit einem anderen Freund. Wir haben uns dann verabredet in Düsseldorf. Und dann war dasselbe Dilemma wieder. Wir wurden schlecht behandelt. Wir waren die Flüchtlinge, die was wollten. Und wir hatten gehört, da gibt es so ein Stipendium, 150 Mark im Monat fürs Studium. Und da war so ein Beamter, so ein großer Raum, der saß am Telefon hinter seinem großen Schreibtisch und ich saß an so einer armen Sünderbank an der anderen Seite. Und der schwadronierte Freunde und ich bin einfach dann gegangen, habe die Tür zugeknallt und als ich dann da, wo ich gemeldet war, ankam, kriegte ich bereits einen Boten, der mich überraschte mit der Nachricht, hier ist die Privatnummer, Sie können mich jederzeit anrufen. Also ich wusste, ja. Ich bin wieder zu Hause.
Herr Stelke, Sie haben recht mit Ihrem Wunsch nach einer 10-Stunden-Sendung. Wir müssen ein bisschen straffen, bitte da um Nachsicht. Die 10-Stunden-Sendung holen wir irgendwann nach.
Aber ich glaube, beeilen. In meinem Alter hat man nicht mehr sehr viel Zeit dafür.
So jung wie Sie noch wirken, das ist lebendig. Wir haben jetzt Louis Armstrong. Mac the Knife ist mir aus dem Studio signalisiert worden. Sie werden sicherlich, Sie wollten ja auch zunächst Filmregisseur werden. Wir werden auch noch Filmmusik von Fellini mit einspielen.
Sehr gut.
Aber zunächst mal hatten Sie sich ja auch Mac the Knife gewünscht.
Darf ich kurz noch was zur New Orleans Function sagen?
Ja, das wir vorhin gehört
haben. In einer bestimmten Lebensphase, komischerweise, habe ich immer ans Sterben gedacht. Und wollte mir das immer wünschen. Wenn ich sterbe, Leute, dann bitte das.
Ja.
Dieses,
erst traurig, dann fröhlich.
Erst traurig, ne? Und dann aber wieder voll ins Leben hineingehen.
Ja. Ja.
Das ist doch eine wunderbare Perspektive auch. Ich bin immer noch in der Kirche, aber halte nicht sehr viel von Religion. Ich glaube, dass sie uns mehr schaden. Alles in allem, wenn man sich manche Streitigkeiten in der Welt anschaut. Also ich bin mehr für die Ethik. Sogar der Dalai Lama hat neulich gesagt, die Ethik ist, glaube ich, wichtiger, als dass wir uns religiös permanent auseinandersetzen und aber auch leider mit Gewalt.
Okay.
Dig, man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mack the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mack he'd spend like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie's back in town.
Take it, Satch.
Klaus Steck, Ihr Bild, Ihre Arbeit, großformatig, zeigt einen Tunneleingang als Fotografie, wahnsinnig hoch vergrößert, nehme an 2,5 mal 2 Meter. Und in diesen dunklen Tunneleingang eine blaue Leuchtschrift, Treuhandanstalt. Bei mir sofort Assoziation, Ende des Tunnels noch nicht in Sicht, Fragezeichen.
Ja, vor allen Dingen kein Licht am Ende des Tunnels, wie immer behauptet wird. Ich bin ja jemand, der sich realen Themen künstlerischerweise annimmt. Und da ist die Treuhandanstalt eines der Institutionen, die die Deutschen, glaube ich, im Augenblick im Wesentlichen beschäftigen, weil wir ständig neue Nachrichten bekommen. Und das ist nicht einfach, da ein Bild zu finden, das die Situation beschreibt. Und diese Neonschrift, die ja praktisch als Firmennamen über dem Tunneleingang steht, ja, symbolisiert natürlich einerseits auch die Verheißungen und die Erwartungen, die viele Menschen haben an diese neue Zeit, die ihnen ja mehr Wohlstand bringen soll als andere Zeiten. Und gleichzeitig aber dieses Tunnelmotiv, wo doch eine Art von Hoffnungslosigkeit für sehr viele Menschen sich andeutet, jedenfalls so wie die Praxis ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Treuhandanstalt so etwas wie eine Bereicherungsanstalt geworden ist für viele Menschen, die eigentlich, für die es nicht gedacht war.
Also die Treuhänder höchst selbst.
So ungefähr, ja.
Nicht alle, das muss man jetzt einschränken, natürlich nicht.
Aber alles gilt nie für alles. Meine Art bringt ja etwas auf den Punkt, was aber sehr viele Menschen so empfinden. Und da darf es auch keine zu großen Umwege geben, um dahin zu kommen. Und ich glaube, die Menschen verstehen das schon. Zumindest alle, die von diesem Problem betroffen sind. Manche leugnen ja überhaupt, dass es ein Problem sei.
Nein, nein. Wie sieht es denn in Ihrem persönlichen Umfeld, ich will mal so sagen, im früheren Heimatbereich aus, im Bitterfeld, Treuhand und Bitterfeld, das ist ja schon eine Begriffspaarung.
Also ich lese die Mitteldeutsche Zeitung ziemlich ausführlich und da war neulich ein Artikel mit der Überschrift Bitterfeld, ein zweites Bischofferode. Also damit ist schon angedeutet, was sich da abspielt. Und wenn man also speziell mal Bitterfeld nimmt, gibt es viele, viele Dinge, die in mein Bild, was ich von der Treuhand hier ausgestellt habe, auf eine schlimme Weise rechtfertigen. Dort wird genauso abgewickelt wie überall. Derjenige, der Oberabwickler, bekommt, wenn er geht, noch eine fürstliche Abfindung, wie man weiß. Diejenigen, die mitgeholfen haben, das zugrunde zu richten, haben alle wunderbar daran verdient. Und das ist es, was ich angreife mit meinem Bild.
Ja, Klaus Steck, Sie haben gerade eben bei der Beschreibung des Tunnels von dem Licht am Ende gesprochen. Es gibt, und das wäre sicherlich eher ein Zyniker als ein Satiriker, der dann sagt, naja, das Licht am Ende des Tunnels könnte auch ein entgegenkommender Zug sein. Ist bezogen auf Bitterfeld dieses Bild zutreffend oder eher nicht? Denn es klingt ja ein bisschen einerseits resignativ, auf der anderen Seite, ja, man kann schon so sagen, die Hoffnung ist auch da.
Die Hoffnung ist auch da, natürlich ist sie da. Und was mich stört, ist, dass viele, nicht alle, natürlich nie alle, aber viele eben jetzt auch die Chancen, die sie haben, nicht unbedingt ergreifen. Und dass sie sich in einem, sagen wir mal, in einem Chorus Mysticus des Jammerns eingeübt haben. Und egal, was passiert, da kann man sagen, aber das ist doch jetzt, trifft doch nicht zu, ist doch anders gekommen. Damals war das so, die Situation. Ich glaube, ich habe sie ganz treffend beschrieben. Und ich habe ja, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, wir haben ja ein Gegenmodell mit der Vereinigung der beiden Akademien der Künste versucht, indem wir eben nicht das Treuhandmodell genommen. Nach dem Motto, die einen werden abgewickelt und haben sich gefälligst anzuschließen oder eben nicht. Also wir waren, wurden noch sehr kritisiert deswegen, sehr bemüht, die Leute, die wirklich sich schuldig gemacht hatten, die bei der Stasi waren, andere ausgeforscht hatten, natürlich konnten die nicht in eine Vereinigte Akademie übernommen werden. Aber viele Mitarbeiter, na klar waren die Mitarbeiter aber einer Akademie Ost natürlich privilegiert. Und trotzdem haben wir gesagt, gut, entweder wollen wir uns in des Wortes Bedeutung Vereinigung vereinigen oder eben, das sind eben von vornherein mal gleich die zweiter Klasse. Trotzdem gibt es Leute an der Akademie, ich war hier nur 9 Jahre Präsident dieser wunderbaren Vereinigung, die heute noch der DDR nachtrauern mit der Begründung, ihre Vorstellung von einer besseren DDR, von einer freieren DDR, die habe der Westen durch die Vereinigung kaputt gemacht. Da kann ich nur sagen, ja schön Leute, aber träumen ist erlaubt, aber die Wirklichkeit ist eine andere. Und nochmal, ich habe es vorhin gesagt, ich weine der DDR keine Tränen nach, ohne sie zu diffamieren. Ohne das, was sie geleistet haben, etwa in den Schatten zu stellen und zu respektieren, schon weil meine halbe Familie dort auch was geleistet hat. Und aber ich glaube, wahrscheinlich muss da eine Generation, noch eine drüber hinweggehen, dass wir es schaffen, mal diese, ja, ach, diesen Teppich von Frust irgendwie, den man immer wieder neu hier wie da antrifft, nochmal diese Jammerkultur irgendwie, die müssen wir endlich hinter uns lassen. Wir haben ganz andere Probleme, wenn man sich die Welt umschaut. Und ich, ja, das klingt vielleicht auch komisch aus dem Mund eines erklärten Linken. Wir leben in einer fantastischen Republik. Wo hat es das jemals gegeben? Wer beneidet? Immer wenn ich im Ausland bin, zurückkomme und sage ich, toll. Ich sage eine kleine Begebenheit. Neulich, ich bin alter Zugfahrer. Einzige Bedingung, die ich damals gestellt habe, als ich Präsident wurde, ich will eine Bahncard 100, zweite Klasse.
Und pünktliche Züge.
Ja, das auch. Aber ich jammere auch nicht über jeden Zug, der mal 10 Minuten später kommt. Schon gar nicht gegenüber denen, die eine Stunde auf der Autobahn warten. Da sitzt jemand, wo ich denke, Mensch, das könnte der Herr Schneiderhahn sein. Der Schneiderhahn war damals der oberste Militär, der Generalinspekteur, wie das heißt. Und da habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein, dass der Generalinspekteur eines nicht gerade kleinen Landes, der oberste Militär, zweite Klasse, da hockt. Keiner neben ihm, eine alte Mutter hinter ihr, die war sicher keine Bewacherin. Und da dachte ich, verdammt nochmal, was... Ich bin neugierig, wie ich gesagt habe. Dann habe ich gewartet, bis der ausstieg. Und dann wurde er empfangen von 2 strammen Soldaten, erkennbar, die ihn in die Mitte nahmen. Da habe ich gesagt, ist es doch. Ja. Und auf der nächsten Fahrt, wir sahen uns dann oft, weil er immer dieselbe Strecke zurückfuhr, haben wir auch tolle Gespräche gehabt über die Bundeswehr zum Beispiel. Und dann habe ich daraus geschlossen, sagen wir mal, ein Land, das sich leistet, den obersten Militär, im ICE zweiter Klasse unbewacht fahren zu lassen, ist gar nicht so schlecht.
Das ist Freiheit.
Das ist Freiheit, ja. Und das ist gelebte Freiheit. Und die immer nur mit ihren Vorurteilsbüchsen klappern, die versuche ich natürlich auch immer zu sagen,
auch
Leute.
Gibt, ne? Also
aber ich
das
weiß,
soll
wenn
nicht...
ich das erzähle, gucken Leute schon etwas kritisch und sagen, was mit dem los? Nein, ich habe auch gelernt, die Vorteile zu schätzen und letztlich daraus speist sich meine Kritikfähigkeit. Das Veränderbare, was zu verändern gehört, was verändert werden muss, zu verändern. Deshalb mache ich meine Plakate. Nicht bloß als Anklage, sondern als Aufforderung zur Veränderung. Und deshalb bin ich natürlich auch manchmal enttäuscht, wenn ich denke, Mensch, 20 Jahre, 30 Jahre haben wir dasselbe Thema und nichts ändert sich. Ich habe ein Plakat, die Küstenbewohner können jetzt ihre Ölheizung direkt ans Meer anschließen. Bei jedem Tankerunglück wird dieses Plakat wieder aktuell, um eins nur zu nennen.
Ja, klar, ja.
Und ja, das führt aber bei mir nicht zu Frust, sondern zu erhöhter Aktivität. Ich bin jemand, der in Niederlagen ja, Kraft draus zieht.
Ja, es trifft sich eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt einen Mitschnitt eines Gesprächs mit meiner Kollegin Sandra Schulz. Im Deutschlandfunk haben Sie da auch gesprochen über die Wirkung Ihrer Plakate, Sinn und Zweck.
Satire hat ja immer die Chance des Überraschungseffekts. Ich bin ja fast nostalgisch geworden, als ich darüber nachgedacht habe. Meine erste Plakataktion war genau vor 42 Jahren in Nürnberg mit dem Plakat der Dürermutter und dem Hinweis, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten. Das war der Start und jetzt gehe ich wieder zurück auf die Straße, habe zwischendurch vielleicht 3000 Ausstellungen gemacht in Ausstellungshallen in erster Linie und bin sehr froh, dass ich jetzt wieder im öffentlichen Raum, wie das so schön heißt, an der Litfaßsäule gelandet bin. Ein Plakat ist eine Botschaft auf Papier. Es gibt natürlich genauso viele Botschaften von mir im Netz. Beide Medien sind heute von Bedeutung. Und das Plakat ist aber etwas, was man noch einmal anschauen kann, worüber man nachdenklich werden kann, wenn man will. Und Satire regt ja gerade zum Nachdenken an. Das ist ja immer, ich sage mal, wie eine Art Drei-Komponenten-Kleber. Da ist ein Text und ein Bild, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Und das Bild entsteht dann im Betrachter. Und man erreicht nie alle. Mit keiner Botschaft der Welt erreichen sie alle Menschen, außer sie prügeln sie dazu, dass sie immer transparenter anschauen müssen. Nein, ich habe gute Erfahrungen gemacht im Laufe der Jahre. Es gibt ein Plakat, ein ganz altes, was da hängt, Deutsche Arbeiter. Die SPD will euch ihre Villen im Tessin wegnehmen. Bei jeder Bahnfahrt kommt mindestens einer oder eine und begrüßt mich mit diesem Slogan. Also,
ja, das Plakat aus dem Jahr, ich habe es gerade noch mal gesehen, 1972, darauf haben Sie gerade angespielt. Was sagt uns das denn in Zeiten der GroKo?
Naja, das war damals eine Situation, als die CDU damals in einem Wahlkampf verkündete, also wenn die bösen Sozialisten rankommen, dann nehmen sie der Oma ihr kleines Häuschen weg. Und dann sagt der Satiriker, ja gut, das kann man widerlegen, das kann man sagen, das stimmt doch gar nicht. Aber diese satirische Übertreibung, die macht die Parole lächerlich. Und das war damals auch die Wirkung. Und das Plakat mit der höchsten Auflage, damals von 70.000. Und also heute noch, wie ich eben gesagt habe, sprechen einen die Leute darauf an. Also hat es doch irgendwie gewirkt, weil es auch ein starres Medium ist. Nicht das flüchtige Fernsehen und das flüchtige Radio, sondern was behält der Mensch, wenn er etwas sieht? Ich zum Beispiel muss alles mindestens zweimal sehen. Einen Namen kann ich mir nur merken, wenn ich ihn geschrieben sehe und, und.
Und dazu passt die Geschichte, dass von Ihnen ja auch Plakate mal abgerissen wurden in den 70ern. Das ist jetzt in jüngerer Vergangenheit nicht mehr passiert. Ist das eigentlich gut oder schlecht?
Ich glaube, es ist gut. Das war ja nicht mein Ziel, also die reine Provokation nur zu betreiben nach dem Motto, also das rote Tuch und der Stier, wo ist er, dass er dagegen anrennt? Nein, sondern ich will im alten, klassischen Sinne aufklären. Über, nennen wir es ruhig, die Humorschiene. Satire ist ja auch etwas, was mit Humor zu tun hat. Und ich glaube, damit erreicht man die Menschen viel eher als mit der Drohung, mit der Parole, du darfst das nicht und du musst das tun. Und ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Die ist nicht eine gewaltige, dass man so sofort, wenn man einen Aufruf macht, ganze Stadien damit füllen könnte. Ja, es gibt Menschen, die für Satire auch empfänglich sind und für die ist das gut. Das tut ihnen gut. Ich will im alten, klassischen Sinne aufklären. Das ist ein mühsamer Weg, wie die ganze Demokratie eine mühsame Angelegenheit ist. Im Augenblick ist da viel zu tun. Ich habe so einen Leitspruch, nichts ist erledigt. Und deshalb zurück auf die Straße. Ich bin ein leidenschaftlicher Kämpfer für den öffentlichen Raum, der immer kleiner wird. Immer mehr Privatisierungen finden statt des öffentlichen Raums. Den muss man verteidigen. Und deshalb, ich freue mich, dass meine Plakate wieder mal auf der Straße zu sehen sind, in dem Ort, in dem ich auch arbeite.
Das ist Klaus Steck im Gespräch mit Sandra Schulz. Und Frau Schulz hat ja in dem Interview auch den sogenannten Bonner Bildersturm angesprochen, als unter Leitung von Philipp Jenninger, der dann später auch noch Parlamentspräsident wurde, dann allerdings auch zurücktreten musste, weil er von einem Phänomen Hitler gesprochen hat. Wie haben Sie das damals empfunden? War das eine, ja, eigentlich eine bessere Reklame, konnten Sie sich eigentlich gar nicht wünschen?
Ja, also die Ursituation war so, dass ich da gar nicht hinfahren wollte. Ich war sehr erkältet, zur Minute dann doch. Der Volker Hauff war, glaube ich, damals Minister, wollte die eröffnen, sagt, es wäre doch schön, wenn du kämest. Und es kam dann eine Situation in der parlamentarischen Gesellschaft, das gehört dazu, war der Ort. Und
also ein öffentlicher Raum?
Ein öffentlicher Raum, ja. Und die Abgeordneten konnten irgendjemand, den sie gern ausgestellt sehen möchten, da vorschlagen und so war ich da dran. Und dann kam plötzlich eine Art Rollkommando von oben. Da tagte eine Gruppe von CDU-Parlamentariern, die einen anderen Kollegen verabschiedeten. Und irgendjemand hatte wohl gesagt, da unten geschieht Ungeheuerliches. Und dann stürzten die da runter und zerrissen das eine oder andere Plakat dann ab, unter der Führung von Philipp Jenninger. Und ich war sehr erschrocken, weil Auseinandersetzung bin ich gewöhnt, verbale sowieso. Aber das war dann schon ein Angriff und habe erstmal gar nicht reagieren können. Es war zufällig am Fernsehteam da, ein österreichisches, aus ganz anderen Gründen, glaube ich. Die haben das aufgenommen. Und dann löste das aber eine solche Welle aus. Von der Pravda bis New York Times.
Das war ihr internationaler Durchbruch.
Das war der Durchbruch, wenn Sie so wollen. Ja, also das war die größte PR-Aktion, dann sagen wir ruhig, die große Volkspartei CDU für mich jemals gemacht hat. Es gab Zeitungsartikel und Fernsehen, Nachklapp und was alles. Eine Folgeausstellung und etwa 1000 Solidaritätsausstellungen. Von mir kann man eine Ausstellung für 30 Euro heute machen, wenn man will. Man mietet einen Nebensaal von irgendwo und dann Privatleute machen das oft auch. Und also es war eine solche Resonanz. Ja, Demokratie hat funktioniert. Dem man sagt, du kannst den verklagen, du kannst sonst was machen, aber nichts runterreißen. Und ich habe ihn dann auch noch gebeten, auf jeden Fall hatte er 2 Plakate runtergerissen, ihm eine Rechnung über 10 D-Mark geschickt.
Hat er bezahlt?
Zunächst mal nicht, das kam dann bis zum, fast zur Zwangsvollstreckung. Es wurden dann 150 für ihn. Das war uns die Sache wert. Also dann auch zu sagen, gut, du kannst kaputt machen, aber du musst es dann bezahlen.
Was hat das mit Ihnen gemacht, bezogen auf, auf die Meinung, die Sie hatten von der Entwicklung der Demokratie oder des demokratischen Miteinander in
Man Westen. Muss wissen, der Herr Jenninger hatte einen sehr schwierigen Wahlkreis, das war auch unmittelbar vor einer Wahl, wo sehr viele potenzielle NPD-Wähler waren. Und er wollte das, glaube ich, als Signal nehmen, so gehen wir mit den Leuten um, die uns nicht gefallen. Übrigens Auslöser war das Plakat, seit Chile wissen wir genau, was die CDU von Demokratie hält. Da hatte mal ein Bruno Heck, das war der Generalsekretär, glaube ich, gesagt, bei sonnigem Wetter ist es im Stadion recht angenehm. Das war aber das KZ, temporäre, vor Pinochet, der da die Gegner eingesperrt hatte. Da habe ich gesagt, das ist jetzt, da muss man was entgegensetzen. Und dann nochmal, Bilder sind immer stärker. Wir können hier reden, was wir wollen irgendwie. Das gibt dann mal die Erregung bei dem einen oder anderen oder Zustimmung. Aber Bilder haben eine ganz andere Kraft.
Wir wollen in diesem Zusammenhang auf Ihren Wunsch Joana einspielen, die das Bürgerlied gemacht hat. Können Sie dazu etwas sagen? Warum haben Sie sich das gewünscht?
Mit Joana haben wir sehr viel gemeinsam gemacht. Ich habe doch viele große Veranstaltungen auch organisiert. Der Bürger mit dem Bürger Steidel, meinem Verleger. Wir haben 2-mal die Krugerhalle gemietet, die Westfalenhalle, was es alles für Hallen gibt. Aus eigener Kraft, weil wir der Meinung waren, wir wollen unsere Form darstellen von Kultur, wie wir sie uns wünschen. Und da war Joana auch dabei. Ich schätze sie sehr. Und vor allen Dingen das Bürgerlied. Das ist die Demokratie. Schön gesungen.
Ob wir rote, gelbe Kragen, Mützen oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuh. Oder ob wir Kleider nähen und zu Kabeln Drähte drehen, das tut nichts dazu. Oder ob wir Kleider nähen und zu Kabeln Drähte drehen, Lachen, das tut nichts dazu. Ob wir Formen, Stahl und Eisen oder schwachen Dienst erweisen, ohne Rast und ohne Ruh. Ob wir noch die Schulbank drücken oder uns beim Ernten bücken, das tut nichts dazu. Ob wir noch die Schulbank drücken oder uns beim Ernten bücken, das tut nichts dazu. Ob wir vor dem Plenum stehen oder Pirouetten drehen, Akten lesen immerzu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Ob wir können programmieren oder lehren und studieren, immer unserem Ziele zu. Ob beim Straßenbau wir schwitzen, an der Kaufhauskasse sitzen, das tut nichts dazu. Ob beim Straßenbau wir schwitzen, an der Kaufhauskasse sitzen, das tut nichts dazu. Das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, das tut was dazu. Ob wir wach, klug und geschäftig, wo es gilt zu wirken kräftig, immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's wohl im Schlafe schenken, das tut was dazu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's wohl im Schlafe schenken, das tut was dazu. Ihr Brüder, drum ihr Schwestern, lasst uns nicht verharren gestern, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. 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 Tun wir was dazu.
Ja, Johanna mit dem Bürgerlied, Herr Steck. Ist das, was sie singt, der Inhalt etwa die Intention, die akustische Intention ihrer Zielgerichtheit von Plakaten?
Ja, das kann man so sagen. Obwohl das nicht keine Satire ist, das Lied ist ja.
Ja, es ist sehr direkt.
1848er Revolution entstanden. Wir tun uns generell schwer mit unseren Revolutionen, die meistens gescheitert sind. Aber ja, ich will natürlich, wie alle Leute, die Bilder machen, ganz pauschal, die Menschen erreichen. Und das kann man auch wieder mit simplen Appellen machen. Oder ja, wie schafft man eine Verbindung? Wie schafft man es, dass zunächst mal das Bild auch jetzt ein Teil für den anderen wird? Mhm. Dass er etwas, das wirklich auch hinter das Bild auch sehen kann. es gehört leider immer Beschäftigung zu allem dazu.
Also Sie sind 1960 in die SPD eingetreten. Sie haben sozusagen auch Partei genommen. Sie stehen dazu. Sie sind bis heute Mitglied geblieben. Trotz vieler Gründe, die es vielleicht auch mal gegeben haben mag, auszutreten oder sich jemand anders zuzuwenden. Georg Herwig hat mal im Streit mit Freilichrath, dem berühmten Dichterstreit, Freilichrath hat gesagt, Parteilichkeit hat mit Kunst nichts zu tun. Macht eure Kunst und lasst die Finger davon. Herwig hat gesagt, Partei, ja, gut, musst du nehmen. Ist das für Sie ein Leitsatz gewesen?
Ja, zwei Extreme. Also auf jeden Fall bin ich kein Lapolar-Künstler. Mhm. Also ich bin kein, der sich im Elfenbeinturm der Kunst eingerichtet hat.
Aber ist es nicht heute so, dass viele Künstler, gerade auch Schriftsteller, im Zeichen von früher, wenn man das dagegen setzt, wie Böll, Grass und andere, die inzwischen ja auch gestorben sind, die sich sehr politisch engagiert haben, dass viel zu wenig Künstler sich heute politisch engagieren?
Ja, das mag schon sein. Also ich habe es ja nur in der Akademie auch erlebt, war ja nun praktisch der Chef von 400 Künstlern weltweit. Nein, es müssen sich auch gar nicht. Also man muss erstmal gar nichts. Die Kunst muss selbst nichts. Entscheidend ist für mich immer, was sie kann. Und ich fand immer gut, wenn sie sich produktiv auch an der Politik reibt. Produktiv. Und so verstehe ich meine Arbeit. Deshalb, man muss kein Kunststudium absolviert haben. Man muss auch nicht unbedingt jetzt im Kunstunterricht, den ich sehr schätze und für den ich immer eintrete, weil man viele, viele Dinge muss man auch vorbereiten. Die Leute sehen ganz verschiedene Dinge. Wenn man denkt, das ist dasselbe Bild, aber sie sehen anders. Und deshalb, Partei war für mich entscheidend damals, wie gesagt, kam aus der DDR und na, wo orientiert man sich denn dann? Ich habe mich überall umgeschaut. FDP fand ich dann noch ganz nett damals zumindest, aber weil ich auch immer für die Vereinigung war. Da war ich ein bisschen Exot unter meinen linken Freunden. Na, CDU kam nicht in Frage, na, sowas wie Linke gab es nicht. Wäre ich auch nie in Versuchung gekommen, weil ich aus der DDR geflüchtet war, da einzutreten. Also blieb die SPD. Und das Tolle war, mein Vater kannte jemanden, der war so Helfer in Steuersachen, machte die Bücher für jemanden. Und der war Ortsvereinsvorsitzender in Düsseldorf-Bilk. Und der sagte, du interessierst dich doch so ein bisschen für Politik, willst du nicht mal mitkommen zu einer Veranstaltung? Und das war eine große Kundgebung mit Fritz Erler, diesem großen Fritz Erler. Und ich war begeistert, der sprach fantastisch, überzeugend und verantwortungsvoll, wie ich mir das als junger Mensch so wünschte. Und dann gab es Diskussionen. Und dann sagte ich, um Gottes Willen, was ist denn hier? Und da war ein Kriegsversehrter, der immer nur seine Nummer ins Mikrofon brüllte. Und dann dachte ich, jetzt hat der Mann anderthalb Stunden, zwei Stunden toll geredet und jetzt kommt das Volk und macht alles wieder kaputt. Und trotzdem habe ich gesagt, also ich interessiere mich da schon. Und dann sagt er, ja, also damals hatte man noch den Kassierer übrigens. War ein großer Bruch.
Ein
großer Irrtum, als die SPD den Kassierer abschaffte, sondern das Einzugsverfahren machte. Damals wusste der Kassierer über alle Bescheid. Wer Probleme hatte, wer krank war, wer unzufrieden war mit diesen und denen,
das
war
der Emissär. Weil er von Haus zu Haus ging, ne?
Ja, und was mich interessiert hatte, er sagte, wir haben auch zwei Mitglieder in Düsseldorfs größten Modell, das gehörte zu dem Bezirk. Donnerwetter, was ist das für eine Partei, die auch Prostituierte als Mitglieder hat? Also das ist offenbar eine wahre Volkspartei. Nicht, dass mich das jetzt überzeugt hätte. Aber ja, ich war dann plötzlich bei einer, ich sage mal jetzt damals, wirklich Familie. Und da saß ich neben Leuten, die aus dem KZ gekommen waren, die wirklich für ihre Überzeugung gelitten hatten. Und dann gab es auch ein paar Junge, die das gar nicht verstanden irgendwie. Also diese Brüche, die es in der SPD gab. Und unser Problem, sage ich mal als Sozialdemokraten, wir wollen was verändern. Und deshalb haben wir Probleme. Wir haben wirklich Probleme mit dem Modell Merkel. Die setzt auf Beharrung.
Modell Merkel ist in dem Zusammenhang auch interessant,
wie Sie es vorhin geschildert haben. Wirklich, verweigern. Und da hat der Schulz ja recht gehabt mit seiner Behauptung. Das ist eine Art Angriff auf die Demokratie. Wer in der Demokratie die Auseinandersetzung verweigert, der will offenbar etwas anderes. Nur die Leute besänftigen, und ihnen nach dem Munde reden und sie immer nur ja, in Watte packen, dieses Wohlfühlpaket immer wieder so zelebrieren. Das schadet der Demokratie. Wir machen nur stellvertretend, manchmal ein bisschen zu viel, die Auseinandersetzung innerhalb der Partei. Also man muss schon leidensfähig sein, auch wenn man der SPD angehört. Aber ich habe dort immer tolle Freunde gefunden. Ich teile sie ein bisschen ein. Ein Drittel sind Spinner, findet man in jeder Gruppe irgendwie. Ein Drittel sind Spieler, also wie die bei Fußballstadien. Auf den Rängen sitzen immer die besten Schiedsrichter und die besten Spieler. Die wissen immer, was, wo der Ball jetzt hinfliegen soll und wie er, auf welchem Fuß er hätte ihn abgeben müssen und wo einer frei stand. Das wissen die alle. Und das letzte Drittel sind aber tolle Leute, mit denen ich sehr viel machen konnte immer. Ich, also nochmal R oder so. Mein guter Freund Oskar Leek, der mal ausgetreten ist, aber eigentlich mit dem Herzen natürlich dazugehört immer noch, mit dem wir Wählerinitiative auch machen. Der war mein politischer Ziehvater, also wieder er, aber wieder Habermas-Schüler. Ich habe fantastische Leute getroffen, mit denen ich etwas zusammen machen kann. Und nur das, glaube ich, macht einen dann wirklich stark. Allein als Künstler kann man viel machen. Man muss auch wissen, fast alle Künstler, und ich kenne nur wirklich sehr viele durch meinen Verlag, als Freunde, die sind für sich alle kleine Diktatoren. Für ihre Kunst. Vielleicht geht das auch gar nicht anders.
Stichwort Verlag. Sie haben Gerhard Steidl relativ früh, Ihren Verleger, kennengelernt. Und der ja offenbar auch so etwas wie ein Mentor für Sie gewesen ist.
Wir haben alles zusammen gemacht.
Sozusagen die Druckunterlagen für Sie.
Ja, die ersten Plakate, alles zusammen.
Ja. Heute und das hält bis heute, ja.
Ja, aber er ist jetzt so der große Weltverleger, der fliegt früh nach New York und abends zurück. Das hat sich doch ein bisschen auseinandergelebt. Und heute gibt es so fantastische, preiswerte Vervielfältigungsmöglichkeiten. Ich muss doch alle meine Sachen noch irgendwie verkaufen. Also ich mache keine Sachen im Auftrag, sondern ich muss immer wenigstens Druckkosten reinkriegen. Und das ist ganz anders, als wenn Sie nur Flugblätter verteilen.
Ja, klar.
Sondern das muss immer ein bisschen, wenn es muss, das Plakat immer noch 5 Euro, damals 5 Mark. Ich habe aber fantastische Leute auch über den Verlag. Und ich hatte den großen Vorteil, ich war immer der Kollege. Weil ich bin der größte Verleger von Beuys, ein bisschen heute meine Sozialversicherung, weil ich in der Akademie ja auch nur ehrenhalber 9 Jahre da gewirkt habe. Es war immer der Kollege, der kommt zu dem anderen Kollegen. Ich kam nie als Galerist oder auch nicht als Verleger. Polke
als Macher
zum Beispiel. Ich kam als Macher und von gleich zu gleich. Und das hat Vertrauen auch geschaffen. Und Kirsten Klöckner, Halle Daboven, wunderbare Leute. Ich musste aber auch immer ein Verhältnis zu ihnen bekommen. Also für mich waren sie nicht nur Leute, die man verlegt, sondern ich brauchte eine persönliche Beziehung. Ich kann überhaupt nur mit Leuten, zu denen ich eine persönliche Beziehung wenigstens im bescheidenen Rahmen aufbauen kann. Und das habe ich mit Dieter Roth und wie sie alle heißen, ganz extreme Persönlichkeiten, die sich teilweise völlig unterschieden wieder von den anderen. Marcel Brothaas, irgendwie einer der fantastischen, Max Bill, wie sie alle heißen. Nein, es war, ich darf mal als alter Mann jetzt sagen, ich hatte ein reiches Leben.
Und es wird sicher auch noch einiges dazukommen.
Das hoffe ich, ja.
Denke ich schon. Wir werden in der dritten Stunde auch über das Kommunikationsgenie Klaus Steck sprechen, denn ich glaube, ohne Ihre Offenheit wäre vieles in Ihrem Leben so nicht gegangen, wie es gegangen ist. Was wir jetzt haben, ist zum Schluss dieser zweiten Stunde Nino Rota, eine Filmmusik von Fellini, aus einem Fellini-Film. Können Sie vielleicht ganz kurz dazu etwas sagen?
Ich schätze alle Fellini-Filme über die Maßen, muss ich fast sagen. Und Nino Rota ist einer der großartigen Filmkomponisten. Und ich kenne fast alle seine Sachen und könnte sie stundenlang hören. Fast Ohrwürmer, für mich jedenfalls geworden. Aber gleichzeitig, weil ich mal Filmregisseur, glaube ich, werden wollte, habe ich eine ganz besondere Beziehung zum Film. Komme leider kaum noch dazu, ins Kino zu gehen. Das ist ein wirkliches Problem für mich. Während der Akademiezeit hatte ich in der Regel fast jeden Abend eine Veranstaltung. Dann kann ich doch nicht einfach jetzt ins Kino gehen, wenn in der Akademie jetzt ein fantastischer Vortrag läuft.
Okay, wir hören jetzt La Passerella di Adio.
Thank you. Musik.